Deutschlandfunk.
Mein ganzes Gefühl von unserer Beziehung davor war so, wir sind irgendwie so zufällig aufeinander getroffen und verstehen uns einfach total gut. Und in dem Moment hatte ich das erste Mal den Gedanken, der plant was. Der will mit mir ins Bett. Der will mit mir schlafen.
Das hier ist Zoe. Das ist nicht ihr richtiger Name. Sie erinnert sich hier an ihre Schulzeit. Sie redet aber nicht von einem Mitschüler oder einem gleichaltrigen Typen. Nein, sie redet von einem Lehrer an ihrer Schule. Hi, ich bin Charlene Rogal. Schön, dass ihr da seid. Diese Folge Facts und Feelings wird heute mal ganz anders klingen. Denn ich möchte euch einen Podcast vorstellen. Einen neuen Deutschlandfunk-Podcast, an dem meine Nova-KollegInnen seit vielen Monaten arbeiten. Er heißt Die Lieblingsschülerin. In Die Lieblingsschülerin geht es nicht um Liebe. Es geht um emotionalen und sexuellen Missbrauch an Schulen. Und ich wette, alle von euch kennen so eine Story. Irgend so ein Gerücht von damals über diesen einen Lehrer. Ich muss sagen, ich hatte auch gleich eine Geschichte im Kopf. Was sagt das über uns als Gesellschaft aus, wenn solche Stories fast schon normal geworden sind? Werden solche Fälle auf einmal sichtbarer, weil wir sensibler geworden sind? Und hat sich überhaupt irgendwas in den letzten Jahrzehnten verändert? Diese Fragen hat sich die Host und Autorin des Podcasts Britta Rotsch gestellt. Sie selbst hat auch emotionalen Missbrauch durch einen Lehrer erlebt. Ich habe mich mit Britta unterhalten und wollte von ihr mehr über die Lieblingsschülerin erfahren und den Rechercheprozess dahinter.
Also es geht um drei Frauen, die mittlerweile erwachsen sind und die haben wir ein Jahr lang begleitet und haben ihre Geschichten recherchiert, die sie in der Schulzeit erlebt haben mit einem bestimmten Lehrer. Das sind drei verschiedene Frauen in drei verschiedenen Bundesländern, die alle ähnliche Erfahrungen gemacht haben, nämlich dass ein Lehrer übergriffig wurde und die Grenzen verletzt hat und sich über die Zeit hin an die jeweilige Schülerin herangemacht haben, emotional abhängig und dann ja auch Nachrichten geschrieben hat und es immer sexualisierter wurde. Und das war ziemlich schwierig für die Frauen. Also es geht darum, dass Lehrer quasi ihre Grenzen überschreiten und sich an ihre jungen Schülerinnen heranmachen. Mhm. Und wie das überhaupt sein kann in Deutschland, dass sowas passiert.
Das ist ja eine krasse investigative Recherche auch. Was waren für dich die größten Herausforderungen dabei?
Also eigentlich war die gar nicht so als investigative Recherche geplant, ist es dann aber geworden tatsächlich. Mhm. Also am Anfang war es halt erstmal sehr wichtig, dass wir Vertrauen aufbauen mit diesen Frauen und dass wir immer transparent machen, was die jeweiligen Schritte sind. Wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen am Ende wegen der journalistischen Sorgfaltspflicht auch eure Lehrer kontaktieren. Das war sehr schwierig, aber wir haben das von Anfang an eben transparent gemacht und haben auch immer wieder die Zwischenschritte erklärt, damit die sozusagen auch Kontrolle dieses Mal über ihre Geschichte behalten. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Und was sehr herausfordernd zusätzlich war, war eigentlich Lehrkräfte zu kontaktieren, also ZeugInnen von damals zu finden. Niemand wollte mit uns irgendwie sprechen. Es hat Ewigkeiten gedauert. Selbst diejenigen, die sich sehr unterstützend den Schülerinnen gegenüber gezeigt haben, wollten nicht sprechen. Mhm. Und das war schon echt, ja, auch nervig, muss ich sagen. Ja, und dann haben wir noch versucht, natürlich Zahlen herauszufinden. Und das ist so eine Leerstelle einfach. Das ist ganz, ganz schwierig gewesen, weil es immer wieder heißt, ja, das sind alles Einzelfälle und da gibt es nichts zu, da gibt es keine Forschung zu. Warum gibt es eigentlich keine Forschung dazu? Weil das halt so ein Tabuthema ist, weil es das alles quasi nicht geben darf. Und darauf sind wir immer wieder an so Punkte gekommen von einer großen Frustration und dachten, okay, wir kommen hier nicht weiter. Und dann ging es wieder irgendwie ein Stück weiter und so ging es eigentlich das ganze Jahr über.
Wow, also das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor und ja, habe auch gleich gedacht, so wahrscheinlich haben die Menschen auch einfach Schiss, den Mund aufzumachen bei so einem Thema, ne? Wie du sagst. Es ist eher in so einer Tabuzone, da spricht man nicht gerne drüber.
Mhm. Ja, also wahrscheinlich auch, um KollegInnen zu schützen oder vielleicht auch aus Scham, weil man damals vielleicht nicht genug getan hat. Also das sind ja verschiedene individuelle Gründe vermutlich. Viele berufen sich natürlich auch und das ist natürlich auch ein Teil des Problems auf diesen Beamtenstatus, dass man nicht sagen darf quasi. Mhm. Aber Lehrer, die jetzt sozusagen in Rente sind, die haben dieses Problem jetzt eigentlich nicht und haben trotzdem auch nichts gesagt. Also Was nicht sein darf, darf nicht sein, sozusagen.
Mhm. Ihr habt ja, also du und das Nova-Team, sehr viele Gespräche geführt, monatelang recherchiert. Gibt es irgendwie Gemeinsamkeiten, was die Geschichten, was die Frauen, die Erfahrungen verbindet, die immer wieder auftauchen, so Muster?
Ja, gibt es. Also das erlebe ich eigentlich jedes Mal, wenn mir eine Frau schreibt, dass sie sagt, ja, eigentlich bin ich sozusagen die erste Person, der sie das sagt. Also mhm. die haben alle natürlich von ihren Lehrern eingeredet bekommen, du darfst es niemandem sagen. Die haben alle Angst gehabt, weil die auch irgendwie mitgemacht haben. Was sind die Konsequenzen, die ich quasi erlebe? Kann ich eventuell meinen Schulabschluss nicht machen? Ich mag ja diesen Lehrer, ich will nicht, dass dem was passiert. Und was auch ganz spannend ist, eigentlich alle Schülerinnen, die in solche Verhältnisse reingeraten, die haben alle eine bestimmte Verletzung innerlich oder irgend so eine Leerstelle. Also die haben zum Beispiel Probleme irgendwie mit den Eltern ganz oft. Mhm. Und dann kommt da diese eine Person, die sich mit dir austauscht, die sich auf einmal für dich interessiert, die dir sagt, wie toll du irgendwie bist. Und das ist natürlich schmeichelnd auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite löst es aber auch so ein Gefühl aus, Moment mal, eigentlich, das ist mein Lehrer, der ist irgendwie älter als ich. Alle tragen dieses Gefühl der Ambivalenz mit. Irgendwas ist hier nicht richtig, aber ich kann es nicht benennen, was. Das ist halt diese Manipulation. Und eigentlich haben auch alle eine körperliche Reaktion auf dieses Erlebnis gespürt währenddessen. Also von Starre übergeben. Der Körper hat quasi gesagt, nein, stopp, halt, hier geht es eigentlich nicht weiter. Mhm. Und die Geschichten haben halt alle geprägt. Also alle haben eigentlich irgendwie so ein Vertrauensproblem und sind auch als Schülerin damals nicht ernst genommen worden.
Ja, es ist irgendwie echt so, oder? Irgendwie kennen alle von uns solche Stories. Vielleicht geht es euch ja auch gerade so. Vielleicht macht es bei euch sogar gerade Klick. Und falls es so ist, haben wir euch in den Shownotes Hilfsangebote aufgelistet. Noch Jahre später tragen betroffene Frauen diese Erfahrung in sich. Und es ist eine Verarbeitung und auch so eine Einschätzung, was eigentlich passiert ist, die braucht Zeit. Das bestätigt auch Isabel Kratzer-Jaylan. Sie ist Fachanwältin für Strafrecht und arbeitet hauptsächlich als Opferanwältin.
Also zu mir kommen in der Regel die betroffenen jungen Frauen dann, wenn sie schon aus der Schule raus sind. Und dann kommt oft die Phase bei den Betroffenen, dass sie zum einen merken, dass es ihnen psychisch nicht gut geht. Dann wird dann von den Betroffenen realisiert, okay, in dieser Beziehung hat es ganz viel Grenzüberschreitungen gegeben, da ist irgendwas schiefgelaufen. Und dann fängt so dieser ganze Verarbeitungsprozess an, entweder alleine oder therapeutisch. Und dann zu merken, okay, mein Gefühl ist richtig.
Ich habe mit Isabel Kratzer-Jaylan darüber gesprochen, was so besonders am Missbrauch von Lehrkräften an SchülerInnen ist. Warum das überhaupt passieren kann und was sich ändern muss. Als erstes wollte ich die Grundlagen klären. Also, was ist überhaupt in Deutschland die strafrechtliche Situation bei solchen Fällen?
Also es gibt den sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen, also diesen Tatbestand gibt es, dieses Gesetz. Wenn jetzt ein Lehrer oder eine Lehrerin eben ein sexuelles Verhältnis hat zu einer Schüler, zu einer Schülerin, dann wird das eben bestraft. Und es gibt dann noch so eine Altersabstufung. Also es wird angesetzt einmal beim 16. Lebensjahr und einmal beim 18. Lebensjahr. Aber was man sich einfach merken kann, wenn wir eine Lehrkraft haben, und das ist zum Beispiel der Klassenlehrer oder der Vertrauenslehrer, dann sind da jegliche sexuelle Handlungen letztendlich sind strafbar bis zum 18. Lebensjahr. In dem Moment, wo die Person 19 ist, ist die Strafbarkeit nicht mehr gegeben. Dann bräuchten wir tatsächlich eine sexuelle Nötigung, damit es zu einer Strafbarkeit kommt oder bei einer Strafbarkeit bleibt.
Das ist ja dieser Paragraph 174 im Strafgesetzbuch. Da geht es um Missbrauch von Schutzbefohlenen. Was macht denn diese Dynamik so aus?
Also der Gesetzgeber hat sich ja grundsätzlich bei Sexualstraftaten entschieden zu unterscheiden zwischen Missbrauchsverhältnissen, also zwischen sexuellem Missbrauch und dann eben sexueller Nötigung, Vergewaltigung, was wir alle kennen. Und Missbrauchstatbestände und gerade auch der sexuelle Missbrauch von Schutzbefohlenen ist dadurch gekennzeichnet, dass wir ein extremes Missverhältnis haben in der Machtstellung, sage ich jetzt mal so, also in der Hierarchie zwischen dem Täter und dem Opfer. Das heißt, wenn wir es konkret übertragen, Lehrer, Lehrerin, Schüler, Schülerin begegnen sich natürlich nicht auf gleicher Ebene, sondern die Lehrkraft ist ja gerade in einem übergeordneten Verhältnis zu der Schülerschaft, hat eine besondere Machtposition, einfach aufgrund der Stellung als Lehrer. Und dadurch, aufgrund dieser übergeordneten Funktion und aufgrund dieser Machtstellung, ist es letztendlich für sexuelle Missbrauchstäter natürlich auch viel einfacher, auf die Betroffenen, das hört sich jetzt böse an, aber ich meine das wirklich so, auf die Betroffenen Zugriff zu nehmen. Und beim sexuellen Missbrauch, egal ob sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen oder sexueller Missbrauch von Kindern, ist es so, selbst wenn das Opfer Ja sagt zu den sexuellen Handlungen, ist es trotzdem strafbar. Und das ist ganz wichtig. Warum? Weil die Betroffenen immer, wenn es um sexuellen Missbrauch geht, letztendlich gar nicht in der Lage sind, oft Nein zu sagen. Und das ist einfach nicht relevant. Ja, weil man sagt, aufgrund dieses besonderen Charakters des Delikts, aufgrund dieser Überunterordnung, ist es für uns völlig irrelevant, ob das Opfer Ja oder Nein gesagt hat. Denn in so einem Verhältnis, in so einer Konstellation darf es einfach keine sexuellen Handlungen geben.
Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass ein Ja dann nochmal anders irgendwie bewertet werden muss.
Ja.
Warum würdest du sagen, ist das System Schule so anfällig für diese Art von Missbrauch? Warum kann das immer wieder passieren?
Ein Lehrer, eine Lehrerin hat eine ganz besondere Stellung. Lehrern, Lehrerinnen wird ein Vertrauensvorschuss dahingehend gewährt, dass sie auf keinen Fall die Schüler auf irgendeine Art und Weise missbrauchen, sei es jetzt körperlich oder sexuell. Und es ist ja auch grundsätzlich gut, dass man da Vertrauen hat, aber natürlich haben wir da auch wieder eine Kehrseite der Medaille, weil dieser unglaublich hohe Vertrauensvorschuss natürlich dazu führt, dass oft eben schon Handlungen, die sich zu einem Missbrauch entwickeln könnten, dass diese Handlungen nicht vom Charakter her richtig gewürdigt werden. Und deswegen haben die Täter, die Täterinnen es in dieser Konstellation sehr leicht, denn sie haben eine Klasse mit jungen Menschen, die noch ganz am Anfang stehen in ihrer persönlichen Entwicklung, die ja noch in keiner Weise die Erfahrungen gemacht haben, die wir als Erwachsene hinter uns haben, die oft eben auch absolut vertrauen, ja, dass ein Lehrer niemals so etwas tun würde, dass eine Lehrerin niemals so etwas tun würde, dass Lehrkräfte sich eben nicht grenzüberschreitend verhalten. Und deswegen ist es natürlich für Lehrkräfte so einfach, ja, auf diese Menschen zuzugreifen. Dann ist es natürlich wunderbar, ich kann ja, weil ich eben Lehrer, Lehrerin bin, kann ich unverfänglich ein Gespräch anfangen. Ich kann unverfänglich mich erkundigen, wie geht's dir nach dem psychischen Wohlbefinden. Ich kann vielleicht anknüpfen an eine Situation im Unterricht und kann sagen, mir ist aufgefallen oder ich hatte das Gefühl, dir geht's vielleicht nicht so gut. Ist da irgendetwas? So. Und so beginnt ja auch der sexuelle Missbrauch durch Lehrkräfte immer, dass erstmal Vertrauen aufgebaut wird ganz stark. Man unterhält sich erstmal sehr, sehr viel über private Dinge. Und dann langsam wird es immer intimer, intimer und enger und die Lehrkräfte schaffen es eben, sich zu einer ganz, ganz wichtigen Person zu machen in dem Leben der betroffenen Personen. Und dann kommt es eben zu der ersten Grenzüberschreitung in Form zum Beispiel eines Kusses und dann auch weitergehend eben zu sexuellen Handlungen.
Was muss sich denn deiner Meinung nach ändern, damit sowas an Schulen nicht mehr passiert? Was braucht es? Was können vielleicht, ich meine, Riesenfrage, erste Schritte sein in die richtige Richtung?
Also erste Schritte wäre wirklich, dass es kein Tabuthema mehr ist. Vor einem Jahr war ich auf einer Podiumsdiskussion, da ging es genau um dieses Thema. Es war ein Lehrer anwesend und der hat sich wirklich persönlich so betroffen gefühlt von diesem Thema, dass er das komplett verweigert hat. Also er konnte es einfach nicht annehmen, konnte es einfach gar nicht äußern, dass es so etwas gibt. Und das kennen wir bei sexuellem Missbrauch von Kindern. Das war bis in die 50er, 60er Jahre war das auch ein absolutes Tabuthema und man wollte es nicht wahrhaben, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern in Familien stattfindet, durch Väter und wie wir wissen auch heute durch Mütter. So, das haben wir geschafft. Das ist mittlerweile anerkannt. Und im nächsten Schritt wirklich müssen wir jetzt endlich dieses Tabu brechen, dass es auch in Schulen und weitergehend, überall wo Kinder sind, überall da gibt es sexuellen Missbrauch. Und solange das nicht in den Köpfen verankert ist, dass es so etwas gibt, ja, ist natürlich die Wahrnehmung auch eine ganz andere. Darüber hinaus merke ich auch immer wieder, wenn ich mit Institution Schule zu tun habe, dass eben, und da sind wir wieder bei diesem Thema Vertrauensvorschuss, dass den Lehrkräften es einfach nicht zugetraut wird. Und dann, was kommt? Dann kommt sofort die Schutzreaktion, erstmal von der Schulleitung und dann übergeordnet auch vom Ministerium, dass so etwas kann es gar nicht geben. Mhm. Ja? Unser geschätzter Mitarbeiter würde so etwas niemals tun. Und dann haben wir natürlich die Problematik, dass das ganze Prozedere dann sowas von unprofessionell abläuft, dass wir dann Schülerinnen haben, die letztendlich an ein Gespräch gezwungen wurden, mit dem Täter an einem Tisch sitzen mussten und da dann quasi inquisitiv befragt wurden über die Beziehung und was vorgefallen ist. Also es fehlt einfach dieses, wir erkennen das an, dass es so etwas gibt. Und dann im zweiten Schritt fehlt auch ganz oft der professionelle Umgang damit, wenn eben eine Schülerin sich öffnet und sagt, mir ist das passiert.
Und ich höre auch raus, erstmal aufwachen.
Ja, absolut. Es ist wirklich leider so, ja. Ich hatte jetzt schon einige Fälle und es ist das immer gleiche Schema, wie die Institution, sage ich jetzt mal, wie die Institution Schule reagiert. Ja. Und das ist wirklich bitter. Das ist echt bitter.
Der neue Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin fragt sich in 5 Folgen, wie kann es an Schulen, an einem Ort, an dem Jugendliche in Sicherheit sein sollten, zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommen? Alle 5 Folgen vom Podcast Die Lieblingsschülerin könnt ihr jetzt hören, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App. Hört euch den Podcast gerne an. Ich muss sagen, mich hat das auch an meine eigene Schulzeit total erinnert und ich habe so creepy Stories von damals nochmal ganz anders hinterfragt.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.